Herzlich willkommen zu diesem neuen Format von mir. Mein Name ist Dirk Vollmer und du siehst mich bei mir auf meinem YouTube-Kanal oder hörst mich in meinem Podcast. Dies ist ein etwas anderes Format, als du es vielleicht von mir gewohnt bist, aber wenn du meine Inhalte kennst, dann weißt du, dass ich ja durchaus auch kritisch auf die Coaching-Branche gucke und diese ganze Selbstoptimierung. Und deswegen möchte ich mal auf einen Beitrag reagieren, und zwar ist das vom Deutschlandfunk. Ich verlinke das natürlich auch, und zwar geht es um Coachings zwischen gewissenlosem Geschäft und seriöser Beratung. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein.
Deutschlandfunk. Hintergrund.
Coachings zwischen gewissenlosem Geschäft und seriöser Beratung. Von Christopher Weingart.
Vielleicht spürst du in dir auch den Ruf deines Herzens für ein neues Bewusstsein, eine Welt von mehr Verbindung, Verantwortung, Liebe und Klarheit loszugehen.
Ob Life-Coaches, Business-Coaches oder Energie-Coaches, im Internet wimmelt es nur so von Angeboten, die Hilfe und Lösungen in nahezu jeder Lebenslage versprechen.
Jetzt fragen Sie vielleicht, wie kann ich wissen, ob Sie mir helfen können? Weil ich weiß, was Sie durchmachen. Und weil ich diese vier Geheimnisse über Geld kenne.
Persönliche Entfaltung, spirituelle Erfüllung, beruflicher Erfolg. Coaches machen häufig große Versprechen, deren angebliche Erfüllung sie sich bezahlen lassen. Ein Geschäft mit der Hoffnung und oft unkonkreten Zielen.
Für Vögel, die im Käfig groß geworden sind, ist Fliegen eine Krankheit. Du entscheidest. Du hast dein Leben selbst in der Hand. Bist du bereit, wieder zu fliegen?
Angebote nahezu aller Art werden in sozialen Netzwerken und auf Plattformen wie YouTube in aufwendig produzierten Videos angepriesen.
Ich gehe hier direkt mal rein. Also der Auftakt, man hört irgendwelche Coaches, man hört dann sozusagen die Sprecherstimme. Und den Punkt, den ich jetzt einfach nur aufgreifen will, ist ja das Thema große Versprechen. Und ich denke, genau das ist das immer, wo ich sage, ja, da darf man, glaube ich, hellhörig werden. Denn wir müssen realistisch sein, wenn wir an persönliche Veränderung denken, dann ist es keine Sache von 5 Minuten oder 5 Tagen und auch nicht 5 Wochen, sondern es ist ein stetiger Prozess. Denn all das, was wir machen, hat, oder so wie wir jetzt aktuell sind, hat unsere Vergangenheit hat uns ja dahin gebracht, wo wir jetzt stehen. Und die Summe der Erfahrungen, die wir gemacht haben und immer wieder die Summe der bestmöglichen Entscheidungen, die wir zu dem jeweiligen Zeitpunkt hatten, hat uns dahin geführt. Und uns umzukonditionieren, umzutrainieren, andere Verhaltensweisen aufzubauen, anderes Mindset aufzubauen. Und das braucht halt Zeit. Und deswegen Vorsicht bei unseriösen Versprechungen. Das mal vorneweg. Denn da wird Hoffnung generiert und deswegen würde ich natürlich auch immer gucken, welche Versprechen werden gemacht, welche Hoffnungen werden geschürt. Und da darf man sicherlich aufpassen. Aber wir hören mal weiter.
Die Coachings finden teilweise digital statt, teilweise in Form von Seminaren in Präsenz, teilweise als Workshop-Wochenenden. Besonders reichweitenstarke Anbieter schaffen es, große Hallen zu füllen.
Ich würde auf keinen Fall eine Pauschalisierung irgendwie jetzt wollen. Es gibt da sehr, sehr gute Coaches. Es ist grundsätzlich ein Bereich, der wirklich seine Existenzberechtigung hat. Was ich aber immer wieder sage und sensibilisieren möchte, ist, dass es eben auch in diesem Bereich Leute gibt, die es zum einen aufs Geld abgesehen haben und zum anderen auch bestimmte Abhängigkeitsverhältnisse schaffen, damit eben der Absatzmarkt erhalten bleibt.
Miriam Wiedemann leitet die Geschäftsstelle für gefährliche religiöse weltanschauliche Angebote beim Kultusministerium in Baden-Württemberg. Sie erklärt, dass sich 2 Parallelwelten auf dem Coaching-Markt gebildet hätten. Auf der einen Seite gäbe es seriöse Anbieter mit fundierter Ausbildung und Zertifizierung durch einen anerkannten Verband. Auf der anderen Seite eine Art wilden Westen selbsternannter Coaches, Lebensberater oder Geistheiler. Diesen gehe es in vielen Fällen lediglich um das Geld der Kundschaft, anstatt darum, tatsächlich auf einem persönlichen Weg wertvolle Lebenshilfe zu leisten. Miriam Wiedemanns Erfahrung zeigt, teils investieren Personen ihr gesamtes Vermögen in oft fragwürdige Coachings und stehen am Ende finanziell und psychisch ruiniert da.
Ja, vielleicht hier nochmal kurz reingegangen. Also ich finde es schon mal gut, dass hier eine Unterscheidung gemacht wird, ne? Das ist, und das ist das, was natürlich auch irgendwie wichtig ist, zu gucken, hey, ist mir die Person sympathisch? Welchen Hintergrund hat die Person? Also ich finde es immer persönlich wichtig, dass da natürlich eine fachliche Kompetenz ist. Dass ich aber auch, wenn es möglich ist, in manchen Bereichen einfach Leute habe, die eine eigene Erfahrung dazu gemacht haben. Weil gerade wenn es um persönliches Wachstum geht, dann ist es halt so, dass warum möchtest du dich verändern? Weil irgendwas in deinem Leben nicht so ist, wie du das wünschst. Und wenn, dann ist es schön, wenn man Theoretiker hat, die dann sagen, ja, schreibst du Dankbarkeitstagebuch, schreibst du Morgenseiten, meditierst du jeden Tag 10 Minuten, machst du Spiegelübungen und dann wird das alles. Oder wenn du jemanden hast, der einfach mit Menschen zusammengearbeitet hat, mit vielen Kunden gearbeitet hat und dann idealerweise das Ganze aber selber auch schon gemacht hat. Also nicht nur theoretisches Wissen hat, sondern praktische, fachliche Kompetenz. Und das ist ja auch das, was hier erwähnt wird. Und auf der anderen Seite halt einfach aufzupassen, was Marktschreier sind. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist halt hier das Thema, was oftmals gemacht wird, und das finde ich sowas von unseriös, ist halt dieses, was ist es dir bereit? Was ist es dir bereit? Und wenn es dir das nicht bereit ist, weiß ich, eine Summe, ich meine, es gibt ganz viele Leute, die greifen fünfstellige Beträge ab. Ne, für eine Jahresbetreuung, Halbjahresbetreuung, für 4 Wochen. Also es gibt da nach oben kaum eine Grenze. Und dann immer dieses mit psychologischen Tricks, das zu verkaufen, mit kurzen Angeboten, mit Verknappung des Angebots, mit bist du nicht bereit, in dich zu investieren und so. Und da würde ich wirklich aufpassen, weil da wird es dann definitiv unseriös. Es muss immer eine Überlegungszeit geben und es muss auch immer die Möglichkeit geben, ich möchte das Angebot doch nicht und so weiter und so fort. Klar, anders ist es bei digitalen Produkten, wo man dann natürlich irgendwie so ein bisschen auf ein Widerrufsrecht verzichtet. Aber so diese Zeitverknappung oder diese Angebotsverknappung, nur heute würde ich auf jeden Fall immer die Finger von lassen. Und glaube ich, hör mal weiter rein. Ich kenne es überhaupt auch nicht, den Beitrag, deswegen werde ich vielleicht auch an falschen Stellen mal stoppen, also in Anführungszeichen falsche Stellen. Aber ich wollte sozusagen da direkt live und ohne, dass ich es gehört habe, schon mal darauf reagieren.
Der Coaching-Bereich ist einer der am häufigsten angefragten Bereiche. Die Anfragen zu diesem Bereich von Bürgerinnen und Bürgern oder Betroffenen, die sind massiv gestiegen.
Die Geschäftsstelle für gefährliche religiöse weltanschauliche Angebote wurde 1993 geschaffen, um auf die in Deutschland wachsenden Sekten zu reagieren, wie Scientology. Heute jedoch spielten Sekten nur noch eine untergeordnete Rolle. Dafür steige der Beratungsbedarf für Opfer unprofessioneller Coaching-Angebote.
Die letzten 5 Jahre, die waren natürlich schon auch geprägt von Corona, das muss man auch sagen. Das war auch in diesem Bereich eine Zäsur, die hat nochmal einen brutalen Digitalisierungsschub geleistet.
Besonders erfolgreiche Coaching-Anbieter erreichen mittlerweile Hunderttausende potenzielle Kunden über Plattformen wie Instagram, TikTok oder Facebook. Sie posten idyllische Videos von sich an Sandstränden und erklären zum Beispiel, wie man in 3 Schritten zur unaufhaltsamen Selbstwirksamkeit komme. Oder sie fokussieren sich auf das Thema Business, posieren vor teuren Autos an exklusiven Orten wie Dubai. Die Botschaft: Ich habe es geschafft, bucht mein Coaching und ihr werdet genauso erfolgreich oder glücklich wie ich. In Zeiten multipler Krisen und des Gefühls einer großen Unsicherheit werde so ein Bedürfnis nach Halt und Orientierung angesprochen, sagt Wiedemann.
Und leider ist es auch so, dass die problematischen Anbieter diese Situation ausnutzen. Der Coach füllt aber auch eine Lücke, weil es einen Mangel in der Psychotherapie gibt. Und der Coach füllt auch eine Lücke für Menschen, die beispielsweise sagen, ich möchte mich jetzt im Persönlichkeitsentwicklungsbereich fortbilden, weiterbilden, verändern.
In Deutschland gibt es zu wenige Plätze bei echten Ausgebildeten.
Also Frau Wiedemann macht übrigens hier einen sehr sympathischen Eindruck, finde ich, ne, die sehr differenziert und klar darüber spricht. Ich glaube, das, was sicherlich definitiv ein Punkt ist, dass Corona da nochmal einen großen Vorschub geleistet hat an Menschen, die Orientierung und Halt brauchen, die sich Unterstützung wünschen. Vereinsamung über Digitalisierung ist ja auch ein Stichwort. Ich meine, wenn du das bei YouTube guckst, dann bist du auch im Social-Media-Bereich unterwegs. Aber Also wir haben da ganz, ganz viele Katalysatoren, die uns Menschen eher einsamer fühlen lassen, statt verbunden. Und Corona war sicherlich eins davon. Und die Krisen, die halt Unsicherheit schüren, sind ein weiterer Part davon. Und wichtig halt hier auch nochmal immer dieser Punkt, drei Versprechen sind gut oder drei Tipps oder fünf Ideen zu. Ne? Aber behabt bitte immer den zeitlichen Faktor im Kopf und das ist immer nur ein Start. Also wer zu mir zum Coaching kommt, mit dem arbeite ich und die zusätzliche Arbeit, die dann kommt, ist zwischen unseren Sitzungen. Weil da findet das Leben statt, da findet dann die Veränderung statt, dafür geht es dann in den Prozess. Das darf man nie vergessen.
Psychotherapie.
So, ja, vielleicht auch noch, genau. Weil hier dann würden große Coaches oder Mitgliedern Hallen füllen und so weiter und so fort. Sind immer geile Veranstaltungen. Da wird viel gearbeitet mit Musik. Musik ist verbindet, Musik macht Freude, da ist gute Stimmung. Da sind alles Leute, die alle in die Veränderung wollen, die alle was machen wollen, die andere träumen von einem anderen Leben. Und da ist auch erstmal gar nichts gegen zu sagen. Aber dann ist die Veranstaltung vorbei und unser Hormonhaushalt normalisiert sich wieder und dann darf ich klarkommen. Dann bin ich wieder gefordert. Sind diese Veranstaltungen dadurch schlecht? Überhaupt nicht. Aber ich darf wissen, wie sie funktionieren und was sie mit dir machen. Sie können ein super Kickoff sein. Die können eine super Initialzündung sozusagen sein. Aber sie werden dein Leben auch nicht von jetzt auf gleich ändern.
Therapeuten. Die angeblich alternativen Angebote im Netz sind oft schneller verfügbar, trotz aller Warnungen davor. Auch weitere gesellschaftliche Entwicklungen haben den Coaching-Boom mutmaßlich begünstigt. Zum Beispiel, dass Menschen Kirchen den Rücken kehren und anderswo Orientierung und Spiritualität suchen. Oder Ideale wie Selbstoptimierung. Längst sind auch einige Prominente auf den Zug aufgesprungen, bewerben Coachings oder bieten sie selbst an. Sie erklären zum Beispiel, dass sie ihren Erfolg sogenannten Manifestationen verdanken, also dass sie durch ihre Gedankenkraft die Wirklichkeit verändern konnten. Für Misserfolg und Fehlschläge gibt es nur selten Platz in der Welt der selbsternannten Coaches. Doch es gibt auch eine andere Welt.
Genau, das ist jetzt hier von der Universität Hamburg, Schulz von Thun, die Kommunikationspsychologie-Ausbildung. Das lief über 3 Jahre.
Sabine Engelhardt zieht einen dicken weißen Ordner aus einem Büroschrank. Er ist randvoll mit Dokumenten, Zeugnissen und Bescheinigungen, die sie vor sich auf dem Parkettboden ihrer Altbauwohnung in Frankfurt am Main ausbreitet.
Das ist hier Teamcoaching. Das ist meine Weiterbildung zum Coach, die ich damals in Wiesbaden an der Fachhochschule gemacht habe.
Sabine Engelhardt hat sich auf Business Coachings spezialisiert, arbeitet vor allem mit Führungskräften in Unternehmen. Dabei geht es zum Beispiel um Konfliktlösung, um eine bessere Kommunikation oder um persönliche Entwicklung. Sie arbeitet viel vor Ort, bietet aber auch virtuelle Coachings an. Die heute 56-Jährige studierte zunächst Betriebswirtschaftslehre in Köln und absolvierte dann eine Coaching.
Ja, also was jetzt, glaube ich, hier so ein bisschen gemacht wird, ist zu sagen, okay, es braucht den seriösen Hintergrund, ne? Zertifikate werden ausgebreitet auf dem Boden und hatte das studiert und das studiert. Und es kann ein Qualitätsmerkmal sein. Muss es aber nicht. Das ist es, ne? So von wegen, das kann sein. Und der Punkt, der vorher noch so war, Thema Manifestationen. Manifestationen sind erstmal nichts Schlechtes. So. Weil was ist eine Manifestation? So eine Manifestation ist eine klare Lenkung von Gedanken. Und das ist überhaupt nicht so einfach in eine bestimmte Richtung, um unsere neuronalen Strukturen, unsere Muster im Gehirn zu verändern. Und ist es das Allheilmittel? So wie gut wie fast alles im Leben? Natürlich nicht. Aber eine Manifestation ist auch nicht der Teufel. So, weil wir verbringen 95% unseres Tages unbewusst und lassen unsere Gedanken durch unser Gehirn flitzen und dann mal bewusst sich die Zeit zu nehmen und etwas mental zu manifestieren. Kann man machen. Hilft zumindest auch zur Entspannung. Würde ich gar nicht verteufeln. Aber wir sind hier gerade auf dem Pfad, wir brauchen Zertifikate, um eine sogenannte Kompetenzvermutung für uns abzugleichen als potenzieller Kunde. Ah, da ist jemand der Richtige für mich, weil er hat ja so und so viel Zertifikate und Ausbildung. Und das kann auch durchaus sein.
Ausbildung an der Fachhochschule Wiesbaden. Nach ihrem Abschluss machte sie sich selbstständig. Später suchte sie sich einen Verband, entschied sich für die International Coaching Federation und ließ sich dort zertifizieren.
Für mich war schon immer Ausbildung wichtig. Ich brauche eine Basis, weil ich ja Verantwortung für meine Klienten habe. Und deswegen war für mich das überhaupt kein Thema zu sagen, ich mache eine Ausbildung, bevor ich an den Markt gehe.
Dass sie diesen Weg eingeschlagen hat, ist nicht selbstverständlich. Niemand weiß genau, wie viele Coaches es in Deutschland gibt. Die meisten Schätzungen bewegen sich zwischen 30 und 60.000. Der Deutsche Coachingverband geht davon aus, dass nur etwa 14.000 eine Zertifizierung mit entsprechender Ausbildung vorweisen können. Coach ist keine geschützte Berufsbezeichnung, eine Ausbildung nicht verpflichtend. Daran stört sich auch Sabine Engelhardt.
Wenn jemand Qualität liefern will, ist es wichtig, eine Ausbildung zu machen und nicht nur eine. Letztendlich geht es um ständige Fortbildung, Weiterentwicklung, weil wir arbeiten mit Menschen.
Sabine Engelhardt.
Was die Frau Engelhardt da sagt, ist ein super Punkt. Ständige Fortbildung ist wichtig. Jetzt die Frage, wie sieht die aus? Und da wird es halt tricky. Und in meinem Prozess war es eine stetige Weiterentwicklung mit meinen Themen, mit neuen Themen und so weiter. Und ich habe halt gemerkt, es reicht nicht nur mit NLP-Techniken zu arbeiten, es reicht nicht nur mit EMDR zu arbeiten, es reicht nicht nur mit Klopftechniken zu arbeiten, es reicht nicht nur mit Affirmation, Manifestation, sondern der entscheidende Punkt ist der, ich darf mich mit meinen Gefühlen und meinen Emotionen beschäftigen. Denn die Emotionen lenken unser Verhalten. Und Gedanken, Emotionen, Verhalten sind ganz eng verknüpft. Und jetzt wäre die Frage, ja, welche Ausbildung oder welches Zertifikat mache ich denn dafür? Was mache ich denn dafür? Bin ich als Psychologe oder Psychotherapeut? Bin ich derjenige, der emotional verstehen kann, wie sich eine Person fühlt und hat, also ist ja Punkt 1, und hat auf der zweiten Ebene auch noch eine Lösungskompetenz in dem Sinne, dass er sozusagen Lösungen anbieten kann, die dem Gegenüber helfen. Und wie will ich das nachhalten und zertifizieren? Denn die Lösung liegt nicht auf der kognitiven Ebene. Und das ist sozusagen eines der größten Missverständnisse, die ich sehe und die viele haben. Und das kann ich natürlich verifizieren, dass jemand verstanden hat, ja, wie leite ich jemanden durch, wie mache ich eine Smart-Methode, wie setze ich mir Ziele, wie schaffe ich es, Prokrastination zu unterbinden, also Aufschieberitis zu unterbinden, wie komme ich ins Tun und solche Dinge, all das. Aber auf der gefühlsmäßigen Ebene zu arbeiten. Also, und da würde ich mich, wer da Bock hat, reinzubringen, mehr auch mit Traumatherapeuten oder Traumaexperten beschäftigen, also Bessel van der Kolk, Gabor Maté, deutschsprachiger Raum, Dami Scharf, finde ich sensationell. Und dann frage ich ja, wie zertifiziere ich das? Weil wenn ich jetzt sage, die Basiszertifizierung ist ein psychologischer Abschluss oder ein psychologischer Coach oder so, da stimmt die Kompetenzvermutung, aber nicht, ob die Kompetenz stimmt. Und das ist eine Riesenunterscheidung. Und trotzdem ist der Punkt natürlich total valide, jeder kann sich Coach nennen. So, genau so ist es. Und ich habe ja auch nicht die ganze Latte an Coach-Zertifizierung, sondern ich habe ganz viel Eigenerfahrung und ganz viel Erfahrung mit Kunden und habe mal eine Coaching-Ausbildung gemacht. Aber das war's dann auch. Ne? So, und das ist das. Und dann darf, so wie es ja jetzt aktuell auch ist, dann darf der Gegenüber entscheiden, was macht der Dirk da? Und ja, aber wir hören mal weiter.
Orientiert sich an den Richtlinien ihres Verbandes. Der wiederum ist Teil des sogenannten Roundtable Coaching, in dem sich einige Organisationen zusammengetan haben, um Ethik- und Qualitätsvorgaben zu formulieren. Im Zentrum steht, dass es im Vorhinein eine klare Absprache zu Zielen, Dauer und Preis des Coachings gibt.
Ja, das ist genau das, ne? Zielen, Dauer und Preis. Also, das ist eine grundsätzlich super Sache. Ich mache das zum Beispiel, dass ich sage, hey, du committest dich zum Beispiel auf 5 Sitzungen. Ne? Weil Commitment Und dann kommt das Ego, der Schweinehund, und der will mich wieder rausreden. Ach, das ist doch nicht so geil, fühlt sich doch nicht so gut an. Also wenn man in einem ersten Termin oder im Erstgespräch eingekommen ist, um damit gemeinsam zu arbeiten, dann halt auch eine Zeitspanne festzulegen und natürlich einen Preis, das sind völlig normale Dinge, und das ist, denke ich mal, auch das, was seriös ist.
Aufgabe sei nicht, Patentlösungen zu präsentieren und dem Klienten den vermeintlichen Weg zu Glück und Erfolg aufzuzeigen, sondern stattdessen Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Als weitere
ganz valider Punkt, Hilfe zur Selbsthilfe, absolut. Denn wir wollen keine Abhängigkeit zum Kunden haben, beziehungsweise der Kunde soll keine Abhängigkeit zu uns haben, sondern es ist immer nur Hilfe zur Selbsthilfe, Hilfe für ein für das Individuum, für den Kunden besseren, angenehmeren, glücklicheren, zufriedeneren, erfolgreicheren Leben, was auch immer sich der Kunde wünscht.
Richtlinie für seriöse Angebote gilt, dass der Coach sich selber als Persönlichkeit zurücknimmt. Anders als oft in der Welt der unseriösen Angebote.
Es war ein Monat, jeweils jede Woche ein Zoom-Meeting. Es gab während dieser Wochen einen täglichen Austausch oder überhaupt einen generellen Austausch via WhatsApp bzw. Telegram und ein Wochenende vor Ort. Und in diesem Rahmen sollte eben das ausgebaut werden. Warum ist man da? Was möchte man den Kunden geben? Was ist mein Sinn auf dieser Welt?
Susanne Tannenberger lebt in der Nähe von München. Als sie sich vor einigen Jahren beruflich selbstständig machen will, bucht sie ein spirituelles Business-Coaching. Es sei sehr teuer gewesen, die genaue Summe will Susanne Tannenberger aber lieber nicht verraten.
Also von dem, was sie beschreibt mit der Intensität, 5, vielleicht so 4, hohe vierstellig, wahrscheinlich sogar 5-stelliger Betrag, denke ich mal.
Sie merkt schnell, dass das Coaching ihrer Ansicht nach den Preis nicht wert ist, dass ihr kein individueller Weg zu Erfolg und Unabhängigkeit gewiesen werde, sondern die Anbieterin lediglich ihr Programm durchziehen wolle.
Bevor wir die gute Dame hören, das ist sowieso immer sowas. Viele arbeiten mit Schablonen und viele haben halt ihren Methodenkoffer. So, und da ist auch, glaube ich, gar nichts gegen zu sagen, dass man seine Methoden hat. Die Frage ist immer, kriege ich das individualisiert? Und wo gehe ich in der Gruppe verloren? Und da darf man, glaube ich, als Kunde einfach immer gucken, okay, wie sieht denn das Angebot überhaupt aus? Will ich das in der Gruppe? Ist die Gruppe meins? Die Gruppe hat auch unheimlich viele Vorteile. Aber in der Gruppe ist natürlich weniger 1:1. Die Kompetenz liegt doch eigentlich da dran. Und deswegen gibt es auch viele Vorteile von der Gruppe, dass ich es schaffe, an Beispielen von anderen, wenn ich jetzt sozusagen mein Beispiel nicht reinbringen kann oder das gerade nicht, das zu adaptieren. Weil hinter diesen ganzen Verhaltensweisen liegen oftmals ähnliche Ursachen. Aber das ist natürlich auch wieder so ein Erkenntnisprozess, deswegen darf man gucken, ist es sinnvoll, in der Gruppe zu starten als Beispiel.
Es wurde mir immer suggeriert, ich sei schuld, ich müsse was ändern an mir, ohne mir wirklich zu vermitteln, was es denn sein sollte. Ich bin in ein sehr, sehr großes Loch gefallen, habe angefangen, sehr stark zu zweifeln an mir, an dem Ziel, was ich ja eigentlich erreichen wollte, an meinem weiteren Lebensweg.
Später habe sich die Coachin in einem Facebook-Post negativ über sie ausgelassen.
Ja, also das kann ich natürlich hier auch überhaupt nicht verifizieren, ob das so war. Aber warum soll das nicht so sein? Deutschlandfunk ist ja ein ziemlich seriöser Sender. Wichtig ist aber auch der Punkt davor. Es ist ganz wichtig, der Mensch, der um Hilfe sucht, der zu einem Coach kommt, der zu mir kommt, der kommt mit seinem kompletten Leben zu mir. Und der hat in seinem Leben immer die bestmögliche Wahl getroffen. Was nicht heißt, dass es immer gute Entscheidungen waren, dass es sinnvolle Entscheidungen waren, dass es hilfreiche Entscheidungen waren, aber es waren die bestmöglichen. Und deswegen mache ich mich natürlich nie lustig, sondern ich bin dankbar, dass die Person jetzt die Kompetenz hat, sich Hilfe zu suchen. Und das muss nicht ich sein. Das kann auch irgendwer anders sein. Das ist erstmal nicht, das ist nicht hoch genug einzuordnen. Das ist das eine. Und den Mut zu haben, sich in der Veränderung zu stellen und in die Veränderung zu kommen. Absolut Hut ab, ne? Chapeau. Und dann kommt der schwierige Part. Wie komme ich in die Veränderung? Und da ist ganz viel Kraft, Initiative vom Gegenüber nötig. Weil der Coach ja immer nur Türen öffnen kann. Türen öffnen, Angebote, Ideen reinbringen kann. Wie Dinge besser funktionieren, wie sie anders funktionieren. Immer in Absprache mit dem Kunden. Und da ist natürlich, und diesen Weg, das ist einfach immer, auch wenn man sich vielleicht manchmal als Coach vielleicht in Anführungszeichen mehr wünscht, also einen schnelleren Prozess irgendwie, also schnellere Schritte. Der Kunde geht seine Geschwindigkeit, seinen Weg und das ist immer wertzuschätzen. Aber wir hören mal weiter.
Die Kundin, die einfach zu schwach für das Programm gewesen sei.
Ah, das ist natürlich, miese Nummer, miese Nummer.
Susanne Tannenberger wendet sich an eine Beratungsstelle. Das Geld ist zwar weg, aber immerhin ist sie so letztlich psychisch relativ unbeschadet aus dem Coaching wieder herausgekommen. Auch das ist nicht selbstverständlich.
Ja, so ein klassischer Fall fällt mir direkt ein. In dem Fall war es ein Heilcoach. Da war eine Klientin, die kam und sagte, dass sie Hilfe gesucht hat, auch in Corona-Zeit, in einer Zeit nach einer Trennung vom Partner.
Uta Bange ist Psychotherapeutin. Mit Unterbrechungen arbeitet sie seit rund 20 Jahren für den Verein Sekteninfo NRW.
Was ich interessant finde, ist das Thema, das kam eben schon, Religionszugehörigkeit Sekten, was ja überhaupt nicht meine Baustelle ist, wo ich auch denke, wenn jemand sich irgendwie nennt oder was direkt spirituell ist, hat ja nichts mit einer Sekte zu tun. Also ich weiß nicht, ob die das jetzt hier durcheinander werfen oder durcheinander werfen wollen oder ob sozusagen nur das toleriert wird jetzt in der Reportage, was, weiß ich, klassische orthodoxe, sag ich jetzt mal, Beratung. Doch. Vielleicht kommt das noch raus, mal schauen.
Freut sie zunehmend auch Betroffene unseriöser Coaching-Angebote. So wie jene hilfesuchende Frau.
Jetzt muss ich schon wieder unterbrechen, weil ich glaube, also wichtig auch, ne, es gibt ganz viele schwarze Schafe, wie in jedem Bereich, aber ja, definitiv gibt es auch die.
In der Corona-Zeit, die im Coaching auf eine sogenannte Fantasiereise in ihr früheres Leben mitgenommen wurde.
Timeline-Arbeit.
Ihr wurde dann suggeriert, sie sei eine Prinzessin gewesen, die Aufgabe hatte, die Welt zu retten im Kampf gegen das Böse.
Im Rückblick sei die Klientin selbst fassungslos gewesen, auf solche Theorien hereingefallen zu sein. Doch das Gefühl, gebraucht zu werden.
Ja, da haben wir es. Das Gefühl, gebraucht zu werden, andocken zu können, eine Sinnhaftigkeit zu sehen. Ja, verlasst euch da gerne, also wenn ihr sowas macht, Fantasiereisen an sich sind ja tolle Dinge. Ne? So, Interpretation als Wahrheit durch einen Coach vermittelt, würde ich immer skeptisch werden. Interpretation, also gucken, was sagt die eigene Intuition, was sagt die eigene Erfahrungswelt und dann zu hören, welche Angebote macht vielleicht so ein Coach. Ich meine, ich weiß gar nicht, was genau abgelaufen ist, aber so immer wieder zu schauen, ja, was macht das hier mit mir und mir nicht Worte in den Mund legen lassen oder so. Sondern ich würde dann auch wieder anders arbeiten, was ist dahinter steckende Bedürfnis? Was will denn gesehen werden? Und damit zu arbeiten und nicht mit der Geschichte zu arbeiten, mit der Geschichte der Prinzessin, sondern damit zu arbeiten, ey, was ist denn das Gefühl? Wie können wir mit dem Gefühl arbeiten? Bims.
Etwas bewirken zu können, habe ihr damals sehr gut getan.
Irgendwann wurde ihr dann von dem Coach auch so suggeriert, sie soll sich von Familie, Freunden fernhalten, da seien negative Energien und Schwingungen. Sie müsse sich ganz auf ihre Aufgabe konzentrieren.
Überzeugt davon, die Welt retten zu müssen, habe die Klientin das dann auch gemacht. Doch es sei ihr immer schlechter gegangen. Irgendwann habe sie eine Psychose entwickelt, musste in die Psychiatrie, schaffte erst dadurch den Absprung. Fälle wie...
Das ist natürlich ganz mies, ne? Also wenn du da jemanden hast, der einfach Hilfe sucht und... Ja, also, ne. Brauchen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Das ist nicht, was die Person gebraucht hätte. Und natürlich weiß ich aus der Ferne auch nicht, was sie gebraucht hätte. Aber das ist eine miese Nummer.
wie dieser sind keine Seltenheit. Immer wieder berichteten Geschädigte, sich wie gehirngewaschen gefühlt zu haben, sagt auch Matthias Pöhlmann von der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayerns.
Die Beobachtung ist, dass sich um bestimmte Coaches ja ein Anhängerkreis sammelt, der zum Teil eben auch versektete Züge aufweist.
Also jetzt müsste ich eigentlich nochmal hören, war der jetzt von der Kirche? Das würde mich interessieren. Kirche und dann Sekte? Ich spule einen Ticken zurück.
Anhängerkreis sammelt, der
Geschädigte sich wie gehirngewaschen gefühlt zu haben, sagt auch Matthias Pöhlmann von der Evangelisch-Lutherischen Kirche Bayerns.
Die evangelische Kirche ist ja eigentlich eine Abspaltung von der katholischen Kirche, also eigentlich eine Sekte. Finde ich schon ganz witzig. Aber wir hören mal rein. Vielleicht hat er ja der Herr Pohlmann einen ganz validen Punkt. Kann er durchaus sein.
Beobachtung ist, dass sich um bestimmte Coaches ja ein Anhängerkreis sammelt, der zum Teil eben auch versektete Züge aufweist. Also das heißt, dass man sich eben als ja aufgewachte elitäre Gemeinschaft begreift, auch in Abgrenzung zu anderen.
Die Evangelisch-Lutherische Kirche Bayerns hat im Herbst 2024 eine Tagung zum Thema Coaching veranstaltet.
Also vielleicht ein kleiner Einwurf. Ne? Also so erwachen und so jetzt die universelle Wahrheit zu kennen, da darf man natürlich grundsätzlich immer aufpassen. Aber das hier könnte man natürlich der evangelischen Kirchengemeinschaft oder dem Herrn Pohlmann da unterscheiden, die haben so ein bisschen Angst vor Bedeutungsverlust und dass sich jemand eben nicht der Kirche zuwendet, sondern irgendwas anderem. Und wenn es Halt gibt, dann ist die Kirche vielleicht genauso gut wie irgendwas anderes. Aber mal schauen, wie es weitergeht.
Matthias Pöhlmann war Organisator der Veranstaltung. Manche Coaches, erklärt er, treten wie Sektengurus auf. Es gebe weitreichende Eingriffe ins Privatleben, einen starken Fokus auf
ich meine, ich bin kein großer Kirchenfan, ne? Aber dann denke ich immer so, wenn ich manchmal manchen Priester, Pastor, wenn die Unterscheidung jetzt nicht von so, ne, sehe, dann denke ich mir, ja, die wirken auch für mich ein bisschen guruhaft, aber ich verstehe den Punkt. Und gerade so dieses Einwirken ins Privatleben, was die Kirche ja teilweise auch gemacht hat, aber anderer Punkt, da werdet bitte immer hellhörig, ihr sollt euer gesamtes Vermögen überweisen, nee, bitte nicht, ne? Und solche Geschichten, also ja.
Gehorsam, eine Gruppendynamik, in der jede Abweichung zum Verrat stilisiert werde. Im Mittelpunkt stünden die Weisheiten des Coaches. Doch die basierten nicht auf einer Ausbildung oder wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern allein auf Erfahrung und Lebensgeschichte des Coaches, der jetzt den Weg aus der Krise weise.
Also man hat klein angefangen, hat Niederlagen erlebt, aber man ist stark geblieben und ist aufgestiegen, hat dann Erfolge gehabt. Und das ist, glaube ich, für viele auch nochmal so ein Anreiz.
Ist auch bei vielen so.
Man sagt, ja Mensch, das könnte in meinem Leben auch passieren. Also der hat es doch geschafft, warum soll das nicht bei mir funktionieren?
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass unseriöse oder gar betrügerische Coaching-Angebote ein wachsendes Problem sind. Politisch fühlt sich aber...
Ich bin kurz nochmal reingegangen, ich bin total froh, also ihr hört euch den Beitrag einfach in Ruhe alleine an. Ich reagiere darauf, damit ihr auch meine Meinung hört. Aber also dieses, ich kenne die Gott sei Dank nicht, denn ich kenne natürlich auch einige Kolleginnen und Kollegen, auch natürlich vermehrt aus dem englischsprachigen Raum und die natürlich um Meilen, Quadrillen Jahre gefühlt mir voraus sind im Sinne von, was sie an Aufrufen haben und auch an Kunden und diesen ganzen Kladderadatsch. Aber von denen kann ich zumindest sagen, das sind jetzt auch keine Gurus, die da nur ihr Wissen zulassen, sondern das sind eher Menschen, die auch als Foundation quasi dieses Bewusstsein haben oder versuchen, mehr bewusster zu werden, Achtsamkeit zu praktizieren, der eigenen Gefühlswelt gerecht zu werden. Und ich bin kein Business Coach. Ich habe jetzt hier nicht als Ziel, das maximale Geld anzuhäufen, oder wer das will, der kommt auch nicht zu mir, sagen wir es auch, ne?
Aber offenbar kaum jemand zuständig. Auf Anfrage des Deutschlandfunks verwies das Bundesministerium für Verbraucherschutz auf das Justizministerium. Dieses leitete an die Ressorts für Arbeit und Wirtschaft weiter und verwies teilweise zurück an das Verbraucherschutzministerium. Wie viele Coaches es gibt und wie man Coaching definieren sollte, kann keines der Häuser sagen.
Also mein Wunsch ist es, dass das ein geschützter Beruf wird. Dass es halt kein Wildwuchs ist, sondern wie es auch in anderen Ländern ist, ein geschützter Beruf ist, wo es gewisse Qualitätsansprüche einfach.
Ja, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, ne? Also ich meine, der Wunsch nach Qualität ist völlig legitim und auch völlig richtig. Nur dann wird es irgendwie wieder Beratung genannt oder so. Also ich finde es schwierig. Ich glaube, wir dürfen gucken, dass wir also so basisch, basal, dass das quasi klingt, aber wir dürfen anfangen, gucken, wie kriegen wir die Menschen gut gebildet, dass sie lernen, zwischen seriös und unseriös zu entscheiden. Und ich meine, da gehen wir wieder zurück in die Schule. Aber ja, ist sicherlich ein Problem. Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen hier Inhalt und es geht nicht nur noch hier jetzt quasi, wer ist zuständig und so. Ja, wir hören noch mal weiter.
Sagt Sabine Engelhardt aus Frankfurt, die diverse Aus- und Weiterbildungen gemacht hat. Sie fordert klare Qualitätsvorgaben für das Tätigkeitsfeld und stört sich daran, dass ihr Berufsbild durch unseriöse Coaches in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ich meine, das ist auch sowas, ne? Auch wenn ich jetzt nicht so zertifiziert bin wie die Frau Engelhardt. Ich denke auch, dass jeder unseriöse Coach ein großes Problem ist. Und natürlich auch so dieses, dass dieser Begriff so durchgenudelt ist. Ich meine, wenn mich jemand fragt, ja, aber was machst du denn? Dann sage ich, ja, ich arbeite als Coach. So. Und dann, boah, finde ich Live-Coach irgendwie schon schwierig. Emotionscoach mag ich irgendwie jetzt ein bisschen mehr. Ich mag dieses Selbst, also dieses Kultivieren von Menschlichkeit wieder, nämlich dieses, was wir eigentlich ja ganz viel wollen, ist ja Verbundenheit, nicht ausgeschlossen werden, Sicherheit. Und das ist halt einfach, sind halt menschliche Themen, die wir in menschlichen Zusammenhalten, Gruppen irgendwie leben können. Deswegen diese Kultivierung wieder zurück zu unserem inneren Menschsein, hin mit persönlicher Stärke und persönlichem Wohlbefinden, mega. Aber bring das mal in ein Wort oder zwei.
Die Auswirkungen dieser Vermischung bemerkt sie mitunter auch im beruflichen Alltagsleben. Beispielsweise berichtet sie davon, dass manche Unternehmen vorsichtiger geworden seien. Gelegentlich werde sie dazu aufgefordert zu unterschreiben, dass sie nichts mit Sekten wie Scientology zu tun hat,
ja, niemandem
ihre Weltanschauung aufdrücken wolle. Ob es auch aber gut, wirklich etwas bringen würde, Coach zu einer geschützten Berufsbezeichnung zu machen, bezweifelt Miriam Wiedemann vom Kultusministerium in Baden-Württemberg.
Sobald man diesen Coaching-Begriff irgendwie fasst oder eine Qualitätsstruktur dahinter formt, wird ein Nebeneffekt unweigerlich sein, dass man sich halt einen anderen Begriff für sein Angebot sucht. Also dann ist es halt der Geistheiler.
Sag ich doch.
Dazu kommt,
Geistheiler?
Es gibt keine Definition also, dessen, was ein...
Geistheiler. Ich meine, ich glaube, das ist das, dieses so von wegen, es gibt die Seriöse und das Esoterische oder Spirituelle oder so. Ich denke, das ist ja doch jetzt, also das sind doch jetzt nicht alle, ich kriege in meinem YouTube-Feed auch ganz viel Werbung von denen, du willst reich werden an der Börse, du liest mein Buch und dieser ganze Blödsinn. Aber das sind ja keine Geistheiler, sondern das sind halt klassische, ich verspreche dir was, und fall auf den Wunsch nach einem besseren Leben oder die Menschen, die einen Wunsch nach einem besseren Leben haben, fallen halt auf so Leute rein. Aber das sind auch keine Geistheiler. Aber das ist ja das, was ich sagte, die werden sich einen anderen Begriff suchen, definitiv.
Coaching eigentlich sein soll. Das mache es auch schwierig festzulegen, was erlaubt und was verboten ist. Diese Lücke können unseriöse Coaches nutzen. Ihre Angebote sind häufig nicht per se rechtswidrig und können damit auch weiterhin problemlos online vermarktet werden.
Also was hin und wieder in der Diskussion ist, ist, ob so eine Art von Siegel geben könnte. Also dass man sagt, es gibt bestimmte Voraussetzungen, die man haben muss, damit so ein Siegel überhaupt vergeben werden kann. Und es müssen auch bestimmte Überprüfungskriterien da sein, und zwar in regelmäßigen Abständen, weil auch wenn einer zu einem bestimmten Zeitpunkt ein herausragender Coach ist, heißt das nicht, dass er das in 10 Jahren noch ist. Also ich denke, dass es auf jeden Fall diskutiert werden müsste und auch wird.
Miriam Wiedemann meint aber auch, sollte solch ein staatliches Siegel überhaupt einmal eingeführt werden, dürfte bis dahin noch viel Zeit vergehen.
Aber das ist zum Beispiel sowas. Also Siegel sind ja auch geduldig. Ihr kennt das vielleicht bei Lebensmitteln oder also Fairtrade, was weiß ich. Ne? Also Siegel sind, das ist auch so. Es ist halt einfach schwierig. Und deswegen sagte ich, ist, glaube ich, diese Bildung einfach so unglaublich wichtig. Es ist schwer. Ich meine, wir alle, glaube ich, wollen, wenn wir, keine Ahnung, Wir wollen einen Facharzt haben, wenn wir was am Ohr haben und nicht jemand, der zwei YouTube-Tutorials geguckt hat. So, das ist alles völlig richtig, ne? Aber es ist einfach schwierig. Und ich glaube, das ist ja auch das, was viele heutzutage sagen. Ich meine, wir haben so viele Informationen zur Verfügung wie zu keinem Zeitpunkt auf diesem Planeten. So, gute Informationen von den falschen zu unterscheiden. Und das wird noch viel wichtiger jetzt mit KI. Also von daher, und da wird auch kein Siegel helfen. Also ich meine, wie viele Siegel kann ich mir holen oder Mitgliedschaften? Und dann habe ich 10 Mitgliedschaften bei dem Coaching-Verband und bei dem und bei dem und bei das. Ja, und dann, ne? Also ich bin bei der German Speaker Association. Also habe ich auch nicht mal auf meiner Homepage, aber und jetzt so schwierig, ich weiß nicht. Ne? Also dieses, das ist eine super Idee, aber wie ist das praktisch umsetzbar? Und wie haut man vielleicht auch Menschen die Tür zu, die gut sind, aber kein Siegel haben? So, Beispiel immer, ich bin ein großer Fan von Gunter Schmidt, der die Klinik in Heidelberg leitet. Könnt ihr gerne googeln, vielleicht denke ich dran, es verlinken. Und der erzählt immer eine Geschichte von so einem Streetworker in Australien, der die größten Erfolge hatte, Menschen zu helfen, zu unterstützen. Aber der hat nicht eine Ausbildung in die Richtung gemacht. Machst du mit so Leuten. Ne? Und Scharlatane, ja, aber ich wiederhole mich, glaube ich, wir hören nochmal hier zu Ende. Und
fest
dann
steht schon jetzt, nur wenige raus. Opfer unseriöser oder betrügerischer Angebote gehen juristisch dagegen vor.
Ja, ist ja auch
dennoch
peinlich,
gibt es immer wieder Verfahren gegen selbsternannte Coaches. Meist geht es dabei um Schadensersatz. Manche Urteile ermöglichen es.
Das sehe ich übrigens auch bei YouTube, wenn ich manchmal so Werbung sehe, was ich eben sagte, wo dann viele, die haben immer auf gekaufte Rezensionen irgendwie, sonst würden die Leute es ja wahrscheinlich auch nicht kaufen, irgendwie hohe 4- oder 5-preisige, 5-stellige Dinger. Und das sind dann einfach wie Betrugsmaschen und da wirklich aufpassen, so Leute gibt es natürlich.
Aus sittenwidrigen Verträgen wieder aussteigen zu können. Julia Zeller von der Verbraucherschutzzentrale Bayern.
Die aktuellen Urteile sind ziemlich durchwachsen. Teilweise sind die auf der Seite der Coaches, teilweise aber auch sprechen sie natürlich für die Coaches, also für den Verbraucher, die Betroffenen. Das ist halt immer auch einzelfallabhängig. Das sind teilweise wirklich Nuancen, die dann entscheiden, ob der Fall dann genau so oder anders beurteilt werden kann.
Erste Kanzleien haben sich bereits darauf spezialisiert.
Ja, ich glaube, ich mache hier mal einen Punkt. Also, weil jetzt kommt, glaube ich, noch dieses Rechtliche und ist jetzt halt inhaltlich gar nicht mehr so interessant, für mich zumindest. Wie gesagt, der Beitrag ist verlinkt und ich fand es halt schön, einfach mal, also weil das halt so ein großes Thema ist, um mal zu hören, was der Deutschlandfunk dazu gemacht hat. Ich fand es schon recht balanciert und dann so ein bisschen tendenziös, als gefühlt so, als wäre das dann alles irgendwie, was nicht vielleicht klassische Businessberatung ist, so ein bisschen, als wäre das dann direkt irgendwie Geistheilung oder sonst irgendwas. Und aber grundsätzlich gut, schreib du gerne in die Kommentare oder schreib mir, was du davon hältst, wo du dich positionierst, wenn du dich positionieren willst. Wenn du Fragen hast oder Videos, auf die ich reagieren soll, dann schreib mir das auch gerne in die Kommentare und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Und denke mal, glücklich sein ist eine Entscheidung und zwar deine. Mach's gut und tschüss.